Ich habe noch andere Leute nach ihrem persönlichen Verhältnis zu Wagner gefragt, meine drei Gesprächspartner eben. Zuerst die Sängerin Angela Denocke.
Mein persönliches Verhältnis zu Richard Wagner ist ein sehr dankbares Verhältnis, weil er mir sehr schöne Rollen geschenkt hat sozusagen. Also ich bin sehr glücklich, dass ich Wagner singen kann, weil eigentlich alle Rollen, die ich von ihm gesungen habe, mir einfach sehr viel gegeben haben. Also eine Auseinandersetzung mit den Persönlichkeiten, die ja nicht von vornherein gleich sehr greifbar sind. Ja, alle Frauen, vielleicht mit Ausnahme von Eva, sind eigentlich ja nicht so gleich greifbar. Man kann die nicht sofort auf einen Punkt bringen. Und das ist das Schöne an diesen Rollen, weil da hat man sehr große Möglichkeiten der Interpretation.
Bei Stefan Mösch geht die Nähe zu Wagner weit zurück bis in die Kindheit.
Naja, ich bin ja in Bayreuth geboren. Das heißt, man hat dieses Erbe sozusagen mit der Muttermilch schon eingesogen. Ich hatte dann die Möglichkeit, als Kind dort im Festspielhaus mitzuwirken, als Kinderstatist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das zieht sich eigentlich schon seit den Anfängen der Festspiele durch die Generation, dass Kinder im Rheingold oder seit Patrice Giraud auch in der Walküre mitspielen dürfen. Und Patrice Giraud war ja einer der ersten Regisseure, die auf dem Walkürenfelsen die Leichen gezeigt haben, die Walküren da sammeln für Walhall. Und im ersten Jahr seiner Produktion hatte Patrice Giraud das so inszeniert, dass man Sportler benutzt hat, die diese Leichen also darstellen sollten. Und dann haben sich die Sängerinnen beschwert, dass ihnen das zu schwer sei, diese muskulösen Männerkörper auf der Bühne hin und her zu ziehen. Und ab 1977 waren es dann Kinder. Und ich war eines davon.
Ganz anders dann die Antwort von Balthasar Kübler. Auch ihn befragt nach seinem persönlichen Verhältnis zu Richard Wagner.
Das ist eine ganz heikle Frage, weil wenn man gegen Wagner ist, dann wird es gefährlich, weil es waren doch große Geister, zum Beispiel Baudelaire war für Wagner, Proust war für Wagner, dann Nietzsche. Und das sind Koryphäen, gegen die man schlichtweg einfach nicht ankämpfen sollte.
Aber vielleicht hätten Sie ein Argument, wenn Sie das sagen.
Ich habe verschiedene Argumente. Das erste Argument ist, weil ich von der Sprache herkomme, ist zum Beispiel das Libretto. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Ring die Libretti lese, die ja Wagner geschrieben hat, dann finde ich die dermaßen schlecht und langweilig und ach, das ist nicht auszuhalten. Und schließlich gab es schon zum Beispiel Büchner, der auch 1813 geboren ist. Der hat damals schon Woyzeck geschrieben. Also wenn Sie zum Beispiel den Text von Woyzeck nehmen, dann kann man sich nicht vorstellen, dass jemand solche läppische Texte schreibt, wie der Wagner das gemacht hat. Und noch abendweise anscheinend immer wieder vorgelesen hat. Also so etwas vorzulesen, das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Das zweite ist die Musik. Obwohl ich nicht Musikologe bin, empfinde ich diese Musik von Wagner eindeutig als Rückschritt. Und zwar insofern, als gehen wir mal zurück zu Beginn der Oper mit Monteverdi. Da waren noch Typen, also da gab es zum Beispiel den Zeus und den Apoll und Orpheus und Eurydike. Das waren alles Typen, das waren keine Menschen, also psychologisch ausgestattete Menschen. Und dann entwickelte sich das ja langsam über die Jahrhunderte allmählich eine Figurenzeichnung. Und jetzt bei Wagner wird das plötzlich alles wieder rückgängig gemacht. Es sind wieder Typen da, also der Siegfried zum Beispiel, der junge, ungestüme Held. Dann die Brünnhilde, die brünstig Liebende. Ach, also und diese Alliteration, das ist nicht auszuhalten, die holde, hehre, hohe Liebe, irgend so, minnigste Minne und so weiter. Ja, also was ich sagen wollte, sind diese Typen kommen plötzlich, obwohl sich die Oper schon entwickelt hat, kommen diese Typen wieder, in Form von Siegfried, Alberich, von Wotan, von Brünnhilde und so weiter. Und das empfinde ich wieder einen Rückschritt. Insofern, es wird plötzlich wieder langweilig, weil doch schon eine Bewegung stattgefunden hat, ins Individuelle. Dazu kommt dann in der Musik, werden diese Typen auch immer mit diesen Leitmotiven untermalt. Es ist also nicht nur so, dass ich den Typ vor mir sehe als Typ, sondern auch immer, wenn er noch auftritt, macht er da 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 da. Da kommt noch das Motiv, es ist so, es lässt keinen Raum nach vorn. Es führt immer, für mich ist es etwas Reduktives und Typisierendes, und das empfinde ich als einen sehr starken Anachronismus.
Hören Sie diese Musik mit dem Zwerchfell oder mit dem Kopf zu den Ohren hinzu?
Ich habe sie auf alle Arten gehört, Zwerchfell, Kopf oder Bauch oder mit den Zehen oder mit, ich weiß nicht, mit allen Sinnen. Und ich habe mich wirklich auch geöffnet, was ich nur konnte, und es gab einfach nichts. Wenn ich das sage, und ich weiß ja jetzt, dass das dann auch irgendwann ausgestrahlt wird, schäme ich mich sehr. Ich schäme mich, weil ich ein Bekenntnis ablege, das nahelegt, dass ich ein bisschen dumm oder ungebildet, also irgendetwas, ich beziehe das auf mich.
Sozusagen die letzten Weihen fehlen Ihnen.
Eindeutig, eindeutig.
Sagt Balthasar Kübler. Ja, und damit stecken wir mittendrin in der Wagner-Diskussion um einen polarisierenden Künstler und Menschen, aber auch um eine polarisierende Musik. Ein Huldigungsmarsch von Richard Wagner, ein frühes Werk, aber schon da schreibt er eine Musik wie ein gewaltiger, mitreißender Strom. Das sagt man nicht nur, das erfährt man auch immer wieder, wenn man sich ihr aussetzt. Wagner ist laut und überwältigt. Seine Musik macht süchtig, berauscht, vernebelt das Hirn, ja schaltet gar den Verstand aus, und das macht sie gefährlich. Dazu die Sängerin Angela Denocke.
Das ist vielleicht aus Sicht des Zuhörers, ist das vielleicht so, also dass dieser Sog entsteht. Und natürlich, wenn man auf der Bühne steht, ist das auch so. Aber für mich ist das ein absolut positives Kriterium, weil man in der Geschichte, in die man ja eintaucht, in der bleibt man dann drin. Also es gibt nicht am Ende einer Arie sozusagen einen Schlussakkord und dann ist Applaus und so. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich mag keinen Applaus während der Oper nach einer Arie. Ich bin am liebsten, und deswegen glaube ich, singe ich auch all diese Partien, die durchgehen. Also ich hab die am liebsten, weil man dann überhaupt nicht in die Gefahr gerät, aus der Rolle auszusteigen. Ich habe das sehr gerne.
Und genau das war auch die Absicht Wagners. Deswegen komponierte er ohne Punkt und Komma. Stefan Mösch?
Das ist natürlich auch eine ästhetische Maßgabe von Wagner, die reagiert auf die Umstände des Komponierens und des Theateralltags seiner Zeit. Also dass eine Oper, die einen ganzen Abend füllt, sozusagen parzelliert ist in einzelne Stücke, das ist etwas, was ihm aufgestoßen hat. Und er glaubte eben durch dieses Durchkomponieren eine andere Art auch musikalischer Vermittlung und auch eine andere Art musikalischer Glaubwürdigkeit schaffen zu können. Das ist ein Einspruch von Wagner gewesen gegen die Oper als Moment der Selbstdarstellung, auch der Künstler auf der Bühne, und ein Einspruch auch gegen die Simplifizierung von Oper, indem man sie aufteilt in verschiedene Nummern, verschiedene auch emotionale Kästchen sozusagen, die man dann aufmacht und musikalisch auspinselt. Und er wollte doch der Komplexität der Vorgänge gerecht werden. Und dazu dient natürlich auch diese Art des Durchkomponierens.
Das Klangmeer, das Umfassende, ist ihm also nicht einfach so passiert oder ist nicht einfach so aus ihm herausgeflossen, dem Genie, sondern er hat es auch sehr wohl kalkuliert. So wie er übrigens auch seine Melodien, wie Stefan Mösch sagt, mit kühler Berechnung geschrieben hat.
Es gibt Phasen bei Wagner, wo er ganz dezidiert auf Melodien setzt. Und zwar macht er das dann, wenn er gezielt den Erfolg sucht. Also der Tannhäuser ist für mich immer so ein extremes Beispiel. Das ist ein Stück, wo ein junger, bis dahin nur mäßig erfolgreicher Komponist, dezidiert Erfolg haben will und auf Biegen oder Brechen diesen Erfolg ansteuert. Und das tut er mit Melodien. Also das Preislied von Tannhäuser im Venusberg ist eine Melodie, die sofort ins Ohr geht und die eindeutig ja abgekupfert ist von dem, was die Grand Opera in Paris gemacht hat. Das gilt auch für den Einzug der Gäste im Tannhäuser und für andere Nummern, die dann so gerne im Wunschkonzert verbraucht werden.
Das heißt also, Wagner hat auch ein bisschen geklaut, Angela Zenocke?
Nicht geklaut, eher, wie soll ich sagen, intelligent imitiert.
Also hier ein paar dieser intelligent imitierten Melodien, die Wagner gezielt fürs Wunschkonzert geschrieben und die ich hier locker zusammengewürfelt habe.
Thank you.
Wagners Greatest Hits, geschrieben, um in die Hall of Fame einzuziehen. Um diesem Klangrausch stimmlich gerecht zu werden und in den Wogen nicht unterzugehen, muss man Wagner aus dem Unterleib singen. Das hat jüngst ein weltberühmter Wagner-Tenor verlauten lassen. Eine Bemerkung, die wohl süffig klingt, tausendmal abgedruckt wurde, aber bei meinen Gesprächspartnern nicht wirkliche Begeisterung hervorruft. Als erstes dazu die Sängerin Angela Denucke.
Ja, ich glaube, Wagner muss man mit allem singen, was man zur Verfügung hat. Mit dem Verstand, mit dem Unterleib und mit sehr viel Gefühl.
Während Stefan Mösch zwischen Wagner und allen anderen Komponisten diesbezüglich keinen Unterschied macht. Alles muss man aus dem Unterleib singen, respektive mit Hilfe des Zwerchfells. Allerdings noch wichtiger als der Unterleib ist der Kopf, sagt er. Bei Wagner geht es gar nicht ohne.
Es gibt und gab zu allen Zeiten Leute, die die stimmlichen Mittel hatten, Wagner zu gestalten, die aber letztlich nicht wirklich begriffen haben, was eine Figur wie Tristan oder Tannhäuser oder Brünnhilde in ihrer ganzen Vielschichtigkeit bedeutet. Das ist oft tragisch. Sie hören dann opulente Stimmen, große Stimmen, auch heute gibt es die. Und die können trotzdem nicht wirklich das transportieren. Und es gibt eben auch andere, die nicht unbedingt die opulenten stimmlichen Mittel haben, die aber solche Partien so genau begreifen, dass sie trotzdem überzeugend sein können.
Eine Wagner-Heroine muss zwar heute, so weit sind wir immerhin schon, nicht mehr groß und kräftig, vollbusig und blond sein. Und genauso wenig, sagt Angela Denucke, muss eine Wagner-Heroine vor allem ein großes Organ haben.
Ich finde ja, dass Wagner ganz anders gesungen werden kann, als man das jetzt, sagen wir mal, erwartet. Ja, also ich finde eigentlich alle Partien, die ich bisher mir angeeignet habe oder die ich erarbeitet habe, Kundry, Elisabeth, Venus, Sieglinde und ich habe auch die Brünnhilden studiert natürlich. Ja, alle diese Partien kann man mit einem lyrischen Kern singen, meiner Meinung nach. Es ist überhaupt nicht erforderlich, diese Musik zu brüllen. Ja, natürlich, die Stimme braucht eine gewisse Kraft. Also man kann das nicht mit einer leichten lyrischen Stimme singen, aber mit einem lyrischen Grundgedanken und sehr vom Text her erfahrenen Singen. Und natürlich, es gibt die dramatischen Ausbrüche, aber meiner Meinung nach muss das nicht in ein Geschrei ausarten. Ja, man kann das wirklich gepflegt singen.
Und das Orchester, von dem man eben sagt, es kann laut werden?
Ja, das ist das, würde ich sagen, das eigentliche Problem. Also wenn die Orchesterfluten zu mächtig werden, dann hat man als Sänger da weniger Möglichkeiten. Aber auch da hat Wagner ja zum Beispiel, was die sprachlich wichtigen Momente angeht und die Passagen, die so in der Mittellage der Stimme liegen, die sind ja eigentlich sehr gut orchestriert, sodass die Sprache durchkommen kann. Es gibt natürlich Momente, wo das Orchester, wenn es dann zu laut wird, wo es die Stimme übertönen kann. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht sogar so gemeint ist.
Dennoch ist Wagner für die Stimme alles andere als Balsam. Etwa 7 Jahre, heißt es, bleibt sie frisch. Danach zeigt sie Verschleißerscheinungen und nach weiteren 3 Jahren ist sie verbraucht. Für Stefan Mösch liegt das Problem nicht etwa bei den Sängern oder ihrer ungenügenden Technik, sondern beim Opernbetrieb und vor allem bei Richard Wagner selbst.
Man muss sagen, dass Wagner zentrale Werke wie den Tristan, die Meistersinger und auch Teile des Rings geschrieben hat zu einer Zeit, als er in der Schweiz im Exil war und zum praktischen Theaterleben überhaupt keine Verbindung hatte. Also es ist ein bisschen utopisch, was er da geschrieben hat. Und als er dann in München zu den Proben kam, der Uraufführung des Tristan, war er entsetzt, wie das klang und hat um vielfache Retuschen gebeten. Also man darf es nicht einfach nur den Sängern anlasten, wenn Wagner schwierig ist oder wenn Stimmen sich verbrauchen, die viel Wagner singen, sondern dieses ist ein Problem auch der Komposition. Es gibt viele Partien, die Wagner so anlegt, dass eigentlich es 2 Stimmen sein müssten, die diese Partie singen. Also ich denke zum Beispiel an die Ortrud oder auch an die Kundry. Das kann im Grunde genommen eine Stimme überhaupt nicht leisten, vom physiologischen Standpunkt aus. Das führt natürlich, wenn man es versucht trotzdem zu machen, auch zu Verschleißerscheinungen, ganz klar. Dazu kommt noch ein anderes Moment. Wenn jemand heute in dem heutigen Opernmarkt, wie er ist, in einem bestimmten Stimmfach Erfolg hat, also zum Beispiel eben mit Wagner-Partien, dann wird er fast ausschließlich für dieses Fach gebucht und im Fall Wagner ja auch sehr gut bezahlt. Das heißt aber, dass die Vielseitigkeit, die eine menschliche Stimme braucht, um flexibel zu bleiben, um agil zu bleiben, das fällt weg. Und so kommt es dazu, dass Leute, die sehr, sehr gut sind und eigentlich auch mit Wagner gut zurechtkommen, trotzdem sich nach einer gewissen Zeit verschleißen, weil sie einfach zu wenig Möglichkeiten bekommen, in anderem Repertoire ja die Stimme einzusetzen, auch mal zu entspannen und die Stimme in anderer Weise zu fordern.
Wobei Angela Denocke noch einen anderen Vorschlag hat.
Man kann auch sagen, ich mache diese Rolle auf meine Art und Weise. Das entspricht vielleicht nicht dem Geschmack aller, aber das ist eben meine Kundry. Ja, also das habe ich damals mit der Kundry zum Beispiel ganz bewusst so gemacht. Also ich habe das wirklich aus dem Lyrischen heraus entwickelt und ich war ja kein Mezzo und ich bin immer noch kein Mezzo und das wurde angenommen. Ja, also aber im Vorfeld wurde ich in vielen Interviews gefragt, warum im Himmels Willen ich mir diese Rolle antue und ob ich nicht meine Stimme ruiniere. Und ich habe dann gesagt, na, ich singe es halt, wie ich es singe. Ja, und ich finde, das geht heute ein bisschen verloren. Also man hat so Vorstellungen, wie etwas zu sein hat und die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, wird immer geringer. Ja.
Ich singe so, wie ich es singe, auf meine Art und Weise, sagt Angelo Denocke zur Musik Wagners. Und so tönt denn ihre Kundry in Parsifal, die sie jüngst zusammen mit Thomas Hengelbrock und dem Balthasar Neumann Chor und Orchester aufgeführt hat.
Oh.
Kundrys große Szene in der Oper Parsifal von Richard Wagner. Angela Denocke singt die Partie hier und zeigt damit, dass man Wagner eben auch nur singen statt schreien kann. Das Besondere an dieser Aufnahme ist, dass die Sängerin hier von alten Instrumenten begleitet wird, von Thomas Hengelbrock und dem Balthasar Neumann Ensemble. Und das ist so, wie es zu Wagners Zeiten geklungen hat. Alles viel, viel weniger laut. Im wunderschönen Monat Mai kroch Richard Wagner aus dem Ei. Wir sprechen heute Vormittag hier auf SRF 2 Kultur über das Genie, den Schmarotzer, den Anarchisten und Antisemiten, den Brückenbauer und Bruchpiloten Richard Wagner, ein Mensch und ein Künstler voller Gegensätze und Widersprüche, der aber nichtsdestotrotz heute vor 200 Jahren zur Welt gekommen ist. Dazu befragt habe ich die Sängerin Angela Denocke, die viel Wagner singt, aber nicht nur, den Chefredaktor der Fachzeitschrift Opernwelt, der viel Wagner sieht, aber auch anderes. Und ich habe mit Balthasar Kübler gesprochen. Er ist Librettist und Verfasser eines Musikhörstückes über Wagners Frauen. Und er konnte sich auch nach einem regelrechten Wagner-Crashkurs nur sehr schwer mit dem Künstler und seiner Musik anfreunden. Eben, im wunderschönen Monat Mai, dieses kleine Gedicht, das Wagner selbst verfasst hat und wo ja ziemlich keck Heinrich Heine zitiert in dieser ersten Zeile, lässt doch die Vermutung zu, dass da einer mit ziemlich viel Ironie und Witz über sich selber lacht. Tatsache aber ist, dass Richard Wagner humorlos gewesen sein muss, sagt man. Bei Wagner sagt Balthasar Kübler,
da gibt es einfach nichts zu lachen. Vielleicht hat er etwas Gottähnliches, denn ich frage, Gott hat sicher nie gelacht. Auch bei der Schöpfung nie und als er die Frau geschaffen hat, die Eva im Paradies, da hat er nicht gelacht. Und weil Wagner so etwas Gottähnlich, oder er gibt sich wenigstens zumindest so etwas Gottähnlich, könnte sein, dass es dann auch nie etwas zu lachen gibt. Aber das ist schon so, er ist humorlos. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass diese Typen, die er der Wotan, die Riesen und so weiter, dass diese Typen eigentlich auch gar nicht so ein Lachen zulassen. Nein, er ist sicher humorlos. Auch wenn ich jetzt an die Literatur denke, zum Beispiel an seine Briefe oder später Cosima mit ihren Tagebüchern, vor allem diese Tagebücher, da kommt, gut, das hat dann Cosima geschrieben, aber es kommt eigentlich nie ein humorvoller Wagner. Es heißt, Wagner hat nicht so gut geschlafen, morgen um 3 Uhr ist er aufgestanden, dann am nächsten Tag hat er ein bisschen besser geschlafen, er musste nie aufstehen, am übernächsten Tag hat er nicht so gut geschlafen, musste aber wieder einmal aufstehen und jetzt hat er etwas Kopfweh und ist spazieren gegangen. Am nächsten Tag hat er fast gar nicht geschlafen, erst gegen morgen und so weiter. Das ist einfach, also da kommt kein Humor dazu, sondern ich vernehme nur, dass Wagner nicht so gut geschlafen hat und manchmal doch auch wieder ein bisschen besser. In diesen Briefen, das ist erschreckend. Also er ist zum Beispiel in Paris und schreibt an Liszt, ja, ich bin jetzt in Paris und ich lasse dann auch noch meine Alte nachkommen. Also mit meiner Alten hat er seine Gattin, die Minna, gemeint und ich werde sie dann noch ein bisschen irgendwo in den Schauplätzen der vergangenen Zeit herumführen. Ich möchte sagen, da kommt wirklich in den Briefen eine traurige Seite zum Vorschein. Auch wenn wir jetzt denken, wo er immer Geld gepumpt hat. Da war er vorne herum, war er freundlich und hat zum Beispiel, als er in England war mit der Queen Victoria, hoffte er auf Geld und auf Zuwendungen und dass seine Stücke aufgeführt werden. Und hinten herum hat er gesagt, die Queen, die ist eine alte, blöde Schachtel oder eine Vogelscheuche und so. Und das zieht sich überall durch und er ist einfach, er ist wirklich herzlos.
Womit wir bei den unangenehmen Fragen zu Richard Wagner und seiner Musik wären. Er war nicht nur herzlos, viel schlimmer, er war auch ein Antisemit mit ziemlich üblen Äußerungen. Trennt man hier den Menschen Wagner vom Komponisten, dem Genie Wagner, Balthasar Kübler?
Es berührt diesen Punkt der persönlichen Haltung eines Künstlers. Inwiefern beeinflusst mich diese, wenn ich etwas von seinem Leben weiß, inwiefern beeinflusst das mein Hörerlebnis? Zum Beispiel Caravaggio, der Maler, hat jemanden umgebracht. Wie stark beeinflusst mich dieser Mord beim Betrachten von Caravaggios Meisterwerken? Oder jemand schreibt pornografische Literatur, ist er einfach ein Schwein? Weil er pornografische Literatur schreibt, also dann muss er auch ein ganz schlechter Mensch sein. der sowas schreibt. Und bei Wagner mit seinem Antisemitismus, der ja in der Luft lag. Alle waren damals antisemitisch in Europa, also sehr viele. Inwieweit beeinflusst mich das? Wir wissen ja, wie weit das gekommen ist mit Auschwitz und mit dem Zweiten, mit Hitler, der ein Wagner-Liebhaber war. Wie weit kann ich eigentlich jemanden retrospektiv verantwortlich machen für die Geschichte, die sich daraus entwickelt hat? Also ich sage doch, es ist seltsam, aber ich empfinde das immer wieder. Ja, man kann diese Leute verantwortlich machen, obwohl sie noch nicht wussten, was sich daraus entwickelt hat.
Dürfen wir seine Musik mit Vergnügen hören?
Für mich hat sich das katastrophal ausgewirkt. Sobald ich wusste, dass zum Beispiel Alberich im Ring jüdische Verhaltensweisen hat, konnte ich das beinahe nicht mehr hören. Und es gibt ja Einspielungen, da ist er so jüdisch, so ein bisschen gebückt und so ängstlich und dann zittrig und wieder schnell und so berechnend, ja. Das hat mich stark beeinflusst. Das bringe ich auch nicht mehr richtig weg. Es ist also nicht nur, dass seine Äußerungen betreffend den Juden, die er gemacht hat in Briefen und in seinen Schriften, also das Judentum in der Musik, 1850, sondern auch in der Musik selber, wo ja immer wieder diskutiert wird, was ist jetzt jüdisch, wer ist ein jüdischer Typ und so. Aber das bringe ich nicht weg. Es ist vielleicht ein Manko von mir, ich finde, ich sollte darüber hinwegkommen und mich freimachen, aber ich kann es nicht.
Stefan Mösch stellt die Frage etwas anders. Ja, Wagner war Antisemit und sein Antisemitismus hat auch etwas mit seinen Werken zu tun. Aber in etwas anderer Weise, sagt er.
Wagner hat ja immer mit seinen Werken in die Gesellschaft hineinwirken wollen. Er hat wirklich dieses Kunstwerk der Zukunft konzipiert als eine Beeinflussung der Menschen, auch als ein Stück Utopie. Und es ist ganz klar, dass zu diesem Gesellschaftsbild auch die Ausgrenzung von jüdischen Elementen gehört. Man merkt das ganz besonders bei seinem Parsifal und bei den Schriften, die diesen Parsifal begleiten. Man muss immer dazu sagen, dass dies nicht die ausschließliche und nicht die einzige Schicht dieser komplexen Werke ist, aber es ist eine und man darf sie auf keinen Fall vernachlässigen. Wagner schreibt ganz klar, dass die Menschen der Zukunft eins sein sollen. Er schreibt auch, dass Frieden herrschen soll. Er wehrt sich gegen die Aufrüstungspolitik Bismarcks und des vereinten Deutschlands. Aber er sagt eben auch, dass diese Einheit keine Gleichheit bedeutet. Und die Vorstellung, dass Juden im Alltag, in der Gesellschaft genau gleichberechtigt sind wie andere Bürger, diese Vorstellung hat Grausen in ihm erweckt. Und das ist in seinen Schriften ganz deutlich abzulesen.
Also, wie sollen wir Wagner hören?
Ich glaube, dass man Wagner nur hören kann im Bewusstsein der Komplexität all dessen, was ihn ausmacht. Und erst wenn man die Schattenseiten kennt, und dazu gehört ganz bestimmt der Antisemitismus, auch bestimmte Überrumpelungs- und Verführungselemente seiner Musik oder auch eben problematische Aspekte seiner Behandlung der Gesangsstimme. Erst wenn man das alles weiß und sich damit auseinandergesetzt hat, kann man Wagner hören und dann natürlich auch partiell genießen und sogar bewundern für das, was er eben auch geschrieben hat. Ich denke etwa an die Walküre, die eben nicht nur ein Überrumpelungsstück ist, sondern auch ein Stück, das wie kaum eine Oper in der ganzen Operngeschichte das Verhältnis zwischen Vater und Tochter thematisiert. Das ist von einer Eindringlichkeit und von einer Genauigkeit, wie man es sonst kaum findet. Und das gehört eben auch zu Wagner.
Zum Ausprobieren respektiv Anhören. Richard Wagner, wie er ein Vater-Tochter-Verhältnis auf die Bühne bringt. Das ist die Situation. Brünnhilde, Wotans Lieblingstochter, war renitent und muss nun bestraft werden. Die etwas zeitgemäßere Pädagogik ist eben in der germanischen Götterwelt noch nicht angekommen. Sie muss bestraft werden, indem sie in einen langen, langen Schlaf versenkt wird, schutzlos auf einem Felsen liegend. Und, so Wagner, wer so die Wehrlose weckt, dem ward erwacht sie zum Weib. Was so viel heißt wie, jeder, der an diesem Felsen vorbeimarschiert, kann sie mitnehmen. Doch Brünnhilde kann den Vater dazu bringen, dass er wenigstens einen Schutzwall um sie legt, so dass also nicht jeder, sondern nur der wahre Held durch einen Feuerkreis bis zu ihr vordringen kann. Wotan stimmt zu. Sein letztes Wort in einer langen Szene. Dann ruft er den Feuergott herbei. Loge hierher.
Yeah.
Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind, damit verabschiedet sich Vater Wotan. Am Ende der Oper liegt Brünnhilde dann schlafend auf einem Fels, um sie herum ein Feuerkreis. Auch an die Bühnenbildner und die Regisseure stellt Richard Wagner gewaltige Anforderungen. Der Chefredakteur der Opernwelt, Stefan Mösch, und die Sängerin Angela Denoke haben über ihr Verhältnis zu Wagner gesprochen, über seine zwiespältige Figur und warum sie trotzdem gerne Wagner singen und hören und ihn sich anschauen, ganz ohne ein Wagnerianer sein zu müssen.
Ich würde sagen, auf keinen Fall, wenn man Wagnerianer in dem Sinn versteht, dass das Leute sind, die Wagner hörig sind und die seine Werke über alles andere stellen, was es gibt in der Musikgeschichte. In diesem Sinn bin ich ganz bestimmt kein Wagnerianer. Ich bin allerdings jemand, der versucht, sich mit Wagner immer wieder offensiv auseinanderzusetzen.
Nicht in dem Sinn, wie man den Begriff benutzt.
Die sind, glaube ich, leicht reizbar, rechthaberisch, es gibt so ein paar Adjektive.
Ja, so habe ich das jetzt gar nicht gemeint. Ich habe jetzt eigentlich mehr gemeint, irgendwie, dass es eine Glorifizierung des Wagners ist. Für mich ist das ein unglaubliches Geschenk, dass ich Wagner singen darf. Aber es gibt für mich nicht nur Wagner. Also es gibt da einige andere Komponisten, die für mich genauso wichtig sind.
Etwas anders stellt sich die Frage bei Balthasar Kübler. Vielleicht eher in die Richtung, ob er das alles noch einmal auf sich nehmen würde, für Wagner oder für sich.
Ja, da habe ich eben lange gegen alle diese Vorurteile angekämpft. Ich habe dann eben diesen Crashkurs gemacht, ich nenne das so, weil ich etwa 14 Tage mit meiner Lebensgefährtin ununterbrochen jeden Abend von etwa 7 Uhr abends bis 1-2 Uhr morgens täglich mich dem ausgesetzt habe, immer in der Hoffnung, dass ein Durchbruch gelingt, dass ich das schaffe. Und jetzt, wenn Sie mich fragen, ja, also ich würde das, glaube ich, wieder machen. Das war eine Bereicherung, das war eine ganz tolle Sache. Ja, trotz allem.
Richard Wagner, trotz allem. Der Librettist Balthasar Kübler, die Sängerin Angela Denoke und der Chefredakteur der Opernwelt, Stefan Mösch, haben sich zu und über Wagner und seine Musik geäußert. Anlass zu diesem Wagnermorgen ist sein 200. Geburtstag, heute.